Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Uwe Roll über SEO für SaaS-Unternehmen, für Software as a Service. Uwe ist Consultant und Gründer von Digitalike, einer SEO-Agentur aus Berlin, war zuvor Lead Consultant bei Dept und ist mit Trust Agent und damit durch die Schule von Stefan Zisch und Dominik Wojcik gegangen, die auch beide hier schon im SEO Presso Podcast vertreten waren. Außerdem ist Uwe gestartet bei Top-Tarif. Alte SEO-Schule und alte SEO-Hasen sollten den Laden noch kennen. Freue mich, dass er da ist. Moin, Uwe.
Hi Björn, grüß dich. Freue mich, da zu sein. Schön, dass du mich dabei hast.
Ich habe ja schon gesagt, du hast ja schon ein bisschen was hinter dir. Gute Schule. Ich kenne ja Stefan und Dominik mittlerweile auch schon. Da hat man auf jeden Fall was lernen können. Und bei Top-Tarif, du hast es mir gerade selber erklärt, alte SEO-Hasen wird das noch kennen. Also wirklich alte SEO-Schule. Und man kann ja auch sagen, da auch eine kleine geheime Kaderschmiede von SEOs. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ach, so viel gibt's ja gar nicht zu erzählen. Ich glaube, dass halt alle, die damals bei mir dabei waren oder bei uns dabei waren, bei Top-Tarif sehr, sehr viel SEO-Know-how mitgebracht haben. Da konnte man viel lernen. Ich hatte damals das Glück, dass ich bei Basti Grimm auch noch was lernen konnte, der bei uns als Consultant, als Externer mit da drauf war. Sowas ist halt, prägt einen dann doch fürs Leben. Also schönen Gruß zum Leuschnerdamm, zu PKs. Genau, das war so der erste Berührungspunkt mit auch technischem SEO, kann man so sagen. Genau, und dann ging es natürlich irgendwie nach der Top-Tarif-Zeit, ist dann halt in so einem Inhouse-Job auch nicht immer ganz so viel zu holen, irgendwann auf die Agenturseite. Ja. Und ja, die Zeit dann bei Dom und Stefan hat mich dann einfach nochmal deutlich mehr geprägt, weil es auch einfach 6 Jahre in meinem Lebenslauf waren, ja. Mit technischem Consulting etc. Da hat sich dann einiges noch getan, auch im eigenen Wissen, in der eigenen Erfahrung, die man sammeln konnte.
Das glaube ich, die beiden sind auf jeden Fall Rakete, was SEO angeht. Das kann man dann nicht anders sagen. Aber unser Thema ist heute ja SEO für SaaS-Unternehmen. Und ich glaube, das Thema haben wir im Podcast noch gar nicht so abgearbeitet. Ich freue mich extrem drauf, weil ich ja selber auch jahrelang für Searchmetrics und SaaS-Unternehmen gearbeitet habe. Das heißt, wir können wirklich auch eine schöne Unterhaltung darüber führen. Aber ich würde gerne anfangen mit, weil jetzt so die letzten Podcasts, die ich immer gemacht habe, gibt es einen Tenor, der wo sich halt immer herauskristallisiert, dass SEO gar nicht ins Marketing gehört, sondern viele Befürworter und Zusprecher da sind, die SEO im Produkt sehen. Und ich bin ja auch großer Verfechter davon, SEO als Produktmanagement-Tool zu nutzen sozusagen. Allerdings bin ich der Meinung, dass in der SaaS-Branche es komplett andersrum ist, dass da SEO nichts im Produkt zu tun hat, sondern SEO eher im Marketing größere Hebel hat.
Gebe ich dir absolut recht, den Ansatz des Product-Led SEO zu leiten oder zu führen für bestimmte Branchen. Also da habe ich auch aus deinen letzten Podcasts viel Spannendes mitgenommen. Für SaaS ist es halt einfach deswegen anders, weil man hier eine Unterscheidung treffen muss. Also jetzt bei einem Online-Shop ist die Website das Produkt. Ja? Also man ist quasi als SEO mit an der Gestaltung des Produktes einfach beteiligt oder sollte beteiligt sein. Bei einem SaaS-Unternehmen ist das Produkt halt eine Software und die Software hat halt andere Ausprägungen, hat halt einen anderen Nutzen und die Website ist halt einer von mehreren Marketingkanälen. Das ist halt einfach der große Unterschied und deswegen macht es halt da weniger Sinn, das zu integrieren, ja? Weil man sich einfach da auch mit Marketing-Mixes etc. auseinandersetzen muss und es weniger dieses technisch getriebene Produktmarketing ist, wie es jetzt beispielsweise bei einem Online-Shop der Fall ist oder bei einem vielleicht großen Newsportal oder so. Ich glaube allerdings trotzdem, dass man auch sehr, sehr viel aus dieser Nähe zum Produkt ziehen kann für den SaaS-Bereich. Also was ich halt in meinem Arbeitsalltag auch mit SaaS-Unternehmen sehr, sehr häufig sehe, ist, dass von SEOs oder auch von Abteilungen das Produkt teilweise gar nicht richtig verstanden wird. Ja, also häufig ist ja ein SaaS-Produkt irgendwie eine All-in-One-Lösung für ein großes Thema beispielsweise. Und teilweise sind da noch ganz, ganz viele kleine Prozessschritte drin, kleine Problemlöser, die sich in so einem Produkt befinden, die dann gar nicht aufgearbeitet werden auf der Website etc. pp. Also unabhängig davon, dass es nicht vom Produkt getrieben sein sollte, das SEO für SaaS, muss es doch das Produkt verstehen und es muss eng mit dem Produkt zusammenarbeiten. Also
ja. Das ja, ich finde, es, was halt im SaaS das Produkt ausmacht, ist halt der Content, ne? Weil man muss ja, wir sprechen auch nachher nochmal drüber, wie zum Beispiel HubSpot wunderbar über das Produkt Content eine Community aufbauen konnte. Aber ich sehe das genauso wie du. Also im SaaS ist sozusagen das Produkt der Content und der muss auf der Webseite vernünftig eingebaut, zur rechten Zeit die richtigen Antworten liefern und so weiter. Und da muss man halt sehr, sehr stark mit dem Marketing zusammenarbeiten, weil sonst, so kenne ich das auch aus der eigenen Erfahrung, ist es so, oh, hier noch eine Kampagnen-Landing-Page und da noch eine Landing-Page und dann hast du hier noch eine Landing-Page, die hinter einem Ad kommt und du hast ein riesiges Kraut- und Rüben-Konzept der Webseite, was irgendwie gar nicht richtig zusammengehört und da muss man auf jeden Fall ein bisschen drauf aufpassen von SEO-Seite, denke ich.
Ja, genau. Also das ist extrem schwierig tatsächlich genau aufzudröseln. Wie kann ich jetzt beispielsweise die Informationsarchitektur von so einer SaaS-Marketing-Seite eben aufziehen? Weil die Trennung zwischen Information und irgendwie Transaktion einfach manchmal nur so ganz kleinen Dreh entfernt ist und selbst Google sich teilweise nicht entscheiden kann, was ist das jetzt für eine Suchanfrage, weil es teilweise natürlich dann auch extrem nischig wird. Genau, also das ist tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen, wenn ich das mal so sagen würde, da wirklich den richtigen Content für das richtige Keyword beispielsweise dann auch zu finden und das auch ordentlich aufzuhängen in der Informationsarchitektur.
Ja. Content ist jetzt eine Herausforderung, haben wir es schon angesprochen. Ja. Ich sehe aber noch ganz, ganz, ganz viele andere einzigartige Herausforderungen für SEO im SaaS-Bereich. Kannst du ein bisschen erklären, was sozusagen die Unterschiede zu anderen Branchen weitergehend als Content noch sind?
Ja, also tatsächlich, was mir irgendwie am Anfang einer Zusammenarbeit immer auffällt, ist tatsächlich erstmal, dass man SEO etablieren muss. Also das ist bei SaaS-Unternehmen doch noch mal ein bisschen anders als jetzt bei Shops oder anderen Online-Playern, die halt vorrangig über das Online-Geschäft kommen. Es ist bei SaaS-Unternehmen häufig doch auch so, dass sie viel Geschäft über Messen, über andere Kanäle wie Whitepaper, Events etc. haben. Newsletter-Marketing ist häufig auch natürlich dann gerade im Lead-Nurturing-Prozess sehr, sehr wichtig, sodass SEO halt irgendwie eine Stellschraube ist. Am Ende stellt sich dann doch heraus, dass man SEO als den wichtigsten Kanal meistens betrachten kann. Aber genau, da muss man also im ersten Schritt erstmal ein bisschen Werbung machen, ne, für SEO. Im Zweifel mal ein Business Case rechnen und zeigen, hey, wie viel bringt dir das denn jetzt, wenn wir da investieren? Das ist ja schon irgendwie der erste Knackpunkt. Ob das jetzt, gibt sicherlich andere Branchen, wo es ähnlich ist, aber im SaaS ist mir das auf jeden Fall bei nahezu jedem Kunden bisher aufgefallen, dass das irgendwie so ein Triggerpunkt ist. Ja, und ansonsten hat man es halt häufig mit Nischenprodukten und Nischenthemen zu tun. Das heißt auch gerade so, was Keyword-Recherchen, Keywords als solches angeht, das ist teilweise, muss man da schon forensisch arbeiten, um die einzelnen Keywords noch irgendwie rauszuarbeiten, ja, dann wirklich so die ganz kleinen Search-Demands irgendwie noch abzufassen, weil man will ja auch einfach nicht einfach nur Traffic generieren. Das ist ja im Vergleich jetzt auch zum Beispiel von einem Online-Shop, wo man einfach oben viel Traffic reinkippt und hofft, dass am Ende die Conversion Rate stimmt. Ist das ja bei B2B SaaS oder bei SaaS-Unternehmen grundsätzlich so, dass es vor allen Dingen auf Lead-qualifizierten Content kommt. Es bringt mir nichts, wenn ich sehr, sehr viele Traffic generiere, der am Ende aber entweder keine Leads produziert oder nicht qualifizierte Leads, die mir dann wiederum die Sales-Pipeline vollhauen, wo ich dann meine ganzen Sales-Kollegen mit nerve, mit Leads, die am Ende keine Qualifikation aufweisen. Das sind so Probleme, die es in vielen anderen Branchen halt eben nicht gibt, womit man sich auseinandersetzen muss.
Ich fand das immer recht schwierig, da auch die Balance zu finden, ne? Weil auf der einen Seite sagen wir immer, man muss auf der man muss halt genügend guten Content, holistische Landingpages, Content schön, viel und aufgebaut. Auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass du mit den Landingpages, und du hast ja selber gerade gesagt, halt das Ziel ist, qualifizierte Leads zu generieren. Ja. Das heißt, der Hauptfokus sollte eigentlich die Leadform sein und der Content drumherum sollte eigentlich nur noch den User überzeugen, sozusagen die Adresse dort einzugeben. Ne? Wie findet man da irgendwie die Balance zwischen viel Inhalt und alles, was wir im SEO machen wollen, versus für ein Lead zu optimieren?
Gute Frage. Dort ist ja auch im Vorhinein das Beispiel HubSpot so ein bisschen angesprochen. Bei denen ist es ja tatsächlich so, die haben ja zu jedem Marketing-Thema irgendwie einen Inhalt und das treibt natürlich ihre Marke in extreme Höhen. Und meines Erachtens ist der Ansatz, wenn ich ein HubSpot bin, extrem viel Ressourcen habe, die ich investieren kann, erstmal genau der Richtige. Also prinzipiell würde ich jedem empfehlen, baut euch eine Marke auf, baut euch einen holistischen Content zu einem Expertenthema auf. Jetzt ist bei HubSpot natürlich sehr, sehr breit. Also wenn ich jetzt sage, okay, die sind Experte zum Thema Marketing, das bedeutet ja alles, aber das haben sie tatsächlich ganz gut geschafft. Ist es aber doch in der Realität häufig anders. Also wenn ich so auf die meisten meiner Kunden schaue, sind halt die Budgets nicht da, um so holistisch ranzugehen und jeden Tag 5-10 neue Contents zu produzieren. Und da muss man dann halt schauen, okay, wo greife ich an und wo greife ich eben nicht an? Und auch dann am Ende, wo sammle ich Leads oder wo generiere ich tatsächlich nur Traffic, um meine beispielsweise meine Expertise zu stärken für Google im gesamten EAT-Kontext. Ja. Also macht es Sinn für beispielsweise ist ja so das Thema Vorlagen sehr, sehr häufig im SaaS-Bereich, die man dann im zweiten Schritt mit der Software ersetzt. Ja, das ist irgendwie ein gängiges Keyword. Macht es Sinn für eine Vorlage, Leads einzusammeln? Ja, nein. Das ist immer ein extrem schwieriger Grad, weil die Leute, die Vorlage haben, sind noch lange nicht gewillt, irgendwie die Software zu kaufen. Bringt mir aber extrem viel Traffic. Also das ist immer so ein schmaler Grat und ich glaube, da muss man dann einfach vielleicht auch mal ausprobieren. Dann baut man es mal hinter eine Leadschranke, schaut, wie qualifiziert sind die Leads, die da sind, die da rauskommen.
Da ist ja auch, das fällt mir gerade ein, da ist dann ja meist auch, weil du hast dann diese Vorlagen oder irgendwelche PDF-Downloads, ne? Mhm. Muss ja auch extrem, also wie geht man damit um? Es gibt ja diese berühmte Diskussion, PDFs indexieren, ja, nein. Dann hast du den ganzen Content oder eigentlich das, was wir als guten Content und nutzerzentrierten Content ausmachen, in dem PDF versteckt und auf der Landingpage selber eigentlich nur ein Teaser, der sozusagen darauf zielt, hey, lad das PDF runter und dann hast du die Vorlage. Auch so ein bisschen so ein schmaler Grat, wo man eine gute Balance finden muss. Ne?
Ganz genau. Also ich glaube, man muss wirklich schauen, den Content, der einem die wichtigen Leads bringt, der wirklich unique ist, den sollte man vielleicht dann doch hinter so einer Leadschranke verstecken, weil die Leute, die geben da doch ihre E-Mail-Adresse ein, weil sie das jetzt haben wollen. Und wenn man guten Teaser schreibt, funktioniert das auch. Wenn es aber ein Content ist, der überall anders auch verfügbar ist, wie jetzt die Excel-Vorlage für XY, dann mache ich mich schlechter als der Wettbewerb in dem Fall. Und dann bringt es mir wahrscheinlich auch nichts, das hinter einer Leadschranke zu verstecken und werde dann auf Dauer auch nicht konkurrenzfähig sein auf dem Keyword.
Ja. Du hast HubSpot schon angesprochen und ich hatte tatsächlich mal den Ben Hamanus auch im Podcast, ich glaube schon ein oder zwei Jahre her und da hatten wir auch über das Magazin oder diesen die haben es ja, HubSpot ist ja für mich sowieso das beste Beispiel, sie haben es ja wirklich geschafft mit stark edukativen Content im Blog wirklich eine Autorität und oftmals wirklich als erste Anlaufstelle zu fast allen Marketing-Themen zu bekommen, ne? Und Ben hat damals auch in dem Podcast erklärt, weil wir über, ich glaube, wir haben über diese, okay, was bringt es eigentlich umsatzmäßig versus, okay, Leute kommen vorbei, laden sich irgendwie ein Template runter oder wollen nur wissen, wie was geht, aber sind gar nicht konvertierende Nutzer. Und er hat gesagt, das ist völlig egal, weil für sie zum Beispiel ist es so, dass du immer für sie da, also du bist mit dem Content zu jeder Zeit mit jedem Problem, was der User hat, immer da, was natürlich unterbewusst auf die Brand einzahlt. Und wenn sie dann irgendwann mal zu dem Entschluss kommen, jetzt brauche ich eine Software, dann sind sie sofort da, weil der Nutzer weiß, okay, bei HubSpot habe ich immer irgendwie eine gute Antwort gefunden, Content gefunden und so weiter. Also ist wirklich subtil und so weiter. Also für mich stellt sich dann immer die Frage, Content aufbauen ist ja sowieso immer super wichtig. Jetzt im SaaS-Bereich mit HubSpot als Beispiel nochmal wirklich ein Blueprint, wie gut und wie wichtig das sein kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch dem Budget-Holder dann erklären, hey, Umsatz siehst du nicht sofort, sondern siehst du vielleicht erst in 3 Jahren, wenn der User sich dazu entscheidet oder das Budget hat, eine Software zu kaufen und so weiter und so fort. Also ist es aus deiner Sicht für SaaS-Unternehmen unbedingt die Strategie, mit einem Magazin oder mit Blog-Content sozusagen eine Autorität aufzubauen?
Ja, tatsächlich geht es nicht anders. Ob ich das jetzt Blog nenne, Magazin, Ratgeber oder wie auch immer. Hast du doch immer verschiedene Phasen auch in diesem Abschlussprozess. Ne? Also da ist gerade so, was diesen, also im SaaS-Bereich wird häufig von diesem klassischen Tofu, Mofu, Bofu-Funnel gesprochen. Wenn du da so in dem Top-Funnel-Segment unterwegs bist, brauchst du halt nicht mit einer klassischen Produkt-Landing-Page ankommen. Das wird halt nicht funktionieren. Du musst halt informativen Content liefern, um überhaupt diesen Traffic zu generieren. Du musst halt guten Content mit entsprechenden Illustrationen, Erklärungen, Quellen etc. Einfach liefern. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich, also jetzt gerade auch im Sinne dieses EERT-Themas, was uns jetzt die letzten 3-4 Jahre ja doch ein bisschen mehr verfolgt, merkt man doch immer wieder, dass ein gut geschriebener Content und nicht nur einer, sondern ein ganzes Cluster von gut geschriebenen Contents einen extrem nach vorne bringt. Und auch im SaaS-Bereich ist es halt eben so, ich muss eine Nische besetzen und die Nische muss halt nicht so groß sein wie wie das Marketing-Thema bei HubSpot. Das kann ja auch irgendwie die App für die Erleichterung meines Alltags sein. Da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die da abgedeckt werden. Aber auch da sollte ich dann natürlich alle Themen abdecken. Und ich sehe das halt da auch immer so, was häufig vernachlässigt wird, ist halt eben da den kompletten Funnel dann abzudecken. Ne? Also viele konzentrieren sich dann entweder auf ihre abschlussstarken Keywords irgendwie im Bottom-Funnel, aber vergessen dann komplett, dass die Leute, wenn sie da sind, ja auch bleiben müssen. Also gerade das Thema Customer Lifetime Value ist ja super, super entscheidend im SaaS-Bereich. Ne? Also jeder Lead, den ich reinbringe, ist genauso viel wert wie ein Lead, den ich im nächsten Jahr wieder habe. Ne? Also das ist ja im SaaS-Bereich irgendwie auch das Spezielle. Und das sehe ich tatsächlich sehr, 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 sehr wenig, dass wirklich guter Kundenservice beispielsweise auf der Website gemacht wird. Also dass man wirklich mal auch den eigenen Kundenservice fragt, was für Fragen kommen denn da bei euch an? Welche Fragen sollten wir auf der Website beantworten, damit wir wirklich für den Kunden, so wie du es beschrieben hast, eben da sind, in jeder Phase seines Lebenszyklus sozusagen mit unserem Produkt. Das ist extrem selten und ich glaube, ist natürlich auch sicherlich nicht der erste Schritt, den man gehen sollte, aber da ist auf jeden Fall auch immer noch viel Potenzial drin. Auch von SEO-Seite.
Und du hast schon angesprochen, Tofu, Mofu, Bofu, Top of Funnel, Middle of Funnel, Bottom of Funnel, gängiges Content-Strategie-Prinzip im SaaS-Bereich. Und du hast schon gesagt, gerade auch auf den Bottom of Funnel-Bereich hast du halt Keywords mit sehr, sehr geringem Suchvolumen. Manchmal, wenn du vielleicht eine Software hast, die gerade neu da ist, die ein Problem, ein Job to be done von etwas covern will, was vielleicht noch gar nicht da ist, dann hast du fast gar kein Suchvolumen, weil du erst was sozusagen Product Market Fit suchst und so weiter. Das heißt, in diesem ganzen Funnel, oder ich nenne es mal einfach so User Journey, bedarf es ja wirklich einer wirklich langfristig gedachten Content-Strategie. Ne? Mhm. Du musst natürlich auch einen großen Produktionsprozess haben, weil es bringt natürlich nichts, wenn du irgendwie einmal im Monat irgendwie einen Artikel publizierst, sondern du musst halt konstant in einen Produktionsprozess kommen. Ihr mit Digital Like arbeitet ja sehr viel auch mit SaaS-Unternehmen zusammen. Kannst du ein bisschen was scheren aus dem Nähkästchen, wie so eine effektive Keyword-Strategie für speziell SaaS-Unternehmen aussehen kann, wie ihr die entwickelt und wie man sozusagen über traditionelle Keywords, also die generischen oder wie du sagst, halt die sich nur auf den Abschluss konzentrieren, hinausdenken?
Ja, absolut. Es ist natürlich immer von Branche zu Branche, von Marke zu Marke unterschiedlich. Aber ich sehe halt immer tatsächlich zwei große Knackpunkte. Also gerade auch, wenn ich erstmal jetzt an diesen Bottom-Funnel oder vielleicht auch Mittel-Funnel-Bereich denke, was von Unternehmen und Marketingabteilung aktuell noch nicht so richtig abgedeckt wird, ist zum einen das Thema Verständnis des eigenen Produktes. Also das hatte ich gerade am Anfang schon erwähnt. Also mein Produkt hat halt häufig nicht nur eine Funktion, sondern es kann gleichzeitig 5, 6, 7, 8 Probleme lösen. Ja, und ich konzentriere mich immer auf das eine, wo ich vielleicht angefangen habe oder was irgendwie das größte Problem ist, was ich löse. Aber da mal wirklich reinzugehen und zu gucken, okay, innerhalb meines Produktzykluses, welche Keywords verbergen sich da, aber auch welche Probleme löse ich mit diesem Thema. Das ist extrem wichtig, meines Erachtens. Und auf der anderen Seite hat man dann auch so ein bisschen das Thema, dass viele Prozesse ja auch aus so einer internen Sicht beschrieben werden, viele Keywords aus internen Sichten benannt werden. Das ist auch extrem mühselig teilweise, weil ich.
Also eben, auch sehr technisch dann, ne? Also ja, nicht wirklich genau. Auf das Problem eingehen, sondern sehr genau. Unsere Software kann XYZ mit 50.000, 8x4 und so weiter.
Ganz genau. Und da dann wirklich diese politische Arbeit zu leisten und die entsprechenden Produktmanager und Managerinnen davon zu überzeugen, dass sie jetzt mal den Namen des Teilproduktes vielleicht anpassen sollten, ist extrem schwierig. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich jedem ans Herz legen kann. Ja, und ansonsten hat man natürlich so Klassiker-Keywords, die einfach gut funktionieren. Also im Top-Funnel ist es sicherlich erstmal, geht es darum, die Awareness zu generieren, also erstmal klarzustellen, zum Beispiel, ich bin die Lösung für ein Problem, was du noch gar nicht hast. Also manchmal gibt es manuelle Prozesse, die in Unternehmen abgehandelt werden, wo die Leute gar nicht wissen, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt und dass sie sich damit vielleicht eine Stunde Arbeit am Tag sparen können. Also dieses Klarmachen, aber natürlich da auch im Top-Funnel wirklich eben in die Breite ein bisschen gehen. Und so im Mittel-Funnel sehe ich ganz, ganz häufig eben so dieses Thema die Besten, der Test, Vergleich, X versus Y. Das funktioniert extrem gut. Ich muss natürlich ein sehr gutes Produkt haben, wenn ich diese Karte ziehe, weil wenn ich einen ehrlichen Vergleich mache, dann sollte ich den auch gewinnen, weil sonst bringt es mir dann am Ende auch nichts. Aber tatsächlich ranken diese Themen extrem gut.
Ja, auch diese ganzen neuen Vergleichsplattformen, ne? Oder jetzt OMR hat ja auch mit OMR Software Reviews, glaube ich, ja auch so ein G2-Klon geschaffen. Nicht Klon, die machen ja schon eigenständig, aber erst in Deutschland. Und auch die ranken wunderbar für genau solche Themen. Ne? Und ja. Es gibt auch im SaaS-Bereich, also in dem Software-Umfeld, wo ich gearbeitet habe, ja auch viele Kompetitoren, die dann sich selber mit den Kompetitoren vergleichen, genau. Ne? Und damit halt extrem gut ranken und so weiter.
Ja, genau, das ist klingt total komisch, aber es funktioniert halt extrem gut, wenn man es richtig macht. Muss man halt aber auch aufpassen, dass man dann nicht den Nutzer zum Wettbewerber schickt. Aber dazu sollte man dann einfach den entsprechend guten Content und das gute Produkt bereithalten, dann geht's halt am Ende. Genau. Ja, und das dann sozusagen, vielleicht ganz kurz, um die Frage abzuschließen, nach einer Keyword-Strategie. Das Schwierigste daran ist eigentlich, das richtig zu targeten. Also dann wirklich zu schauen, wo spiele ich jetzt welches Keyword, wo bringe ich welche Informationen. Das ist jetzt eine Produktseite. Ist es der Blog? Ist es ein Ratgeber? Weil das eben in diesem manchmal nischigen und doch nicht oder nur von wenigen Playern umkämpften Bereich. Der eine macht so, der andere so. Und warum funktioniert es jetzt bei dem einen? Ist es, weil er eine stärkere Marke hat, weil er mehr Backlinks hat oder weil er einfach den richtigen Search-Intent trifft? Das ist extrem schwierig rauszufinden. Aber ja, mit eben dieser, wie ich eben so sagte, forensischen Arbeit bekommt man das dann ganz gut hin.
Ja, und ich finde, ein wichtiger Aspekt gerade bei der Keyword Research ist auch, dass man sich nicht lumpen lassen darf von dem Volumen, ne? Weil du kannst, und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, also Traffic versus qualifizierte Leads, weil du kannst auch ein Keyword haben, was vielleicht nur 20 oder lass es 100 Suchvolumen im Monat haben, ne? Aber den Wert, den es generiert, sobald es zu einem Vertragsabschluss kommt, ne, weil du ja viele also laufende Jahresverträge sozusagen hast im Softwarebereich, kann halt enorm sein, basierend auf dem Pricing, was du hast und welche Pakete du verkaufst. Ja. Ne? Also das ist schon wirklich, wirklich krass sozusagen. Also darf man sich nicht lumpen lassen von.
Absolut. Genau das ist es. Da wirklich sich nicht blenden lassen. Ja, und also ich sage auch immer, gerade für Neueinsteiger sozusagen, also wirklich neue Marken, ist auch diese Strategie, mit den kleinen Keywords anzufangen, das Feld von hinten aufzuräumen, extrem sinnvoll. Weil ja, häufig ein nicht ganz so hoher Wettbewerb da herrscht, aber ich kann mir natürlich schon von heute auf morgen passende Leads reinholen. Ich kann auch zeigen, dass ich Expertise habe, also mit der Breite an kleinen, volumigen Longtail-Keywords. Und dann quasi irgendwann auch die etwas höher volumigen Keywords, die deutlich umkämpfter sind, anzugehen. Das bewährt sich meines Erachtens für neue Player, nicht nur im SaaS-Bereich, auch grundsätzlich im SEO. Halte ich das für eine sehr, sehr sinnvolle Strategie, da gleich dann in die Breite zu gehen, in den Longtail.
Und ich finde auch, wir müssen ja nicht darüber reden, wie wichtig Linkaufbau ist für eine Seite oder für ein Unternehmen. Die Frage stellt sich ja nicht, aber ich glaube, dass gerade im SaaS-Bereich du halt extrem gute Voraussetzungen hast, um Linkaufbau zu machen, über Content und gleichzeitig auch Leads zu generieren. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen von Searchmetrics zum Beispiel. Damals haben wir ja mal die Ranking-Faktor-Studie rausgegeben, ne? Die A, relevant zu der Software war, ne? Weil die Daten aus der Software sozusagen diese Studio gelegt haben. Und wir haben sozusagen for free rausgegeben, wenn du deine Adresse da gelassen hast, ein riesen Lead-Magnet und gleichzeitig auch ein riesen Link-Magnet, ne? Weil natürlich die ganze SEO-Branche damals darüber geschrieben hat, es war im Search Engine Journal, alle großen Magazine, Blogs etc. Haben halt darüber gesprochen, darüber geschrieben und so weiter. Also die Idee von Markus, da diese Ranking-Faktoren-Studie rauszugeben, war wirklich ein super cooles Ding. Und das ist genau das, was SaaS-Unternehmen halt machen können. Eigene Daten benutzen oder eigene Vorlagen, eigene Jobs-to-be-done-Frameworks zu nutzen, um daraus Link- und Lead-Kampagnen zu bauen. Es geht beides Hand in Hand, sehr gut.
Ja, absolut. Gebe ich dir absolut recht. Also wenn eins funktioniert, ist wirklich eigene Studien zu verfassen, um Links aufzubauen, daraus ein schönes Whitepaper zu basteln. Wunderbar. Und da braucht man halt dann gar nicht so viel irgendwie in klassischen Linkaufbau zu investieren. Wenn man es richtig macht, ist das gar nicht notwendig, weil man einfach über diese Kanäle genügend Links generieren kann. Gebe ich dir absolut recht. Aber es ist am Ende gerade für Neuunternehmen halt extrem wichtig, trotzdem einfach die Links aufzubauen. Um so einen kleinen Stupser am Anfang zu bekommen, so sehe ich es zumindest, auch aus der, einfach aus der Erfahrung heraus hat das doch immer geholfen, am Anfang so ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen.
Jetzt hast du ja mit Software eigentlich eine Möglichkeit, global zu expandieren, ne? Oder zu skalieren. Ne? Du baust eine Software, die weltweit im Idealfall genutzt werden sollte. Ja? Das heißt, also dieses Lokal versus Global von der SEO-Strategie ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wie kann man deiner Meinung nach hier gut Balance schaffen? Wie kann man mit einer guten SEO-Strategie, die sowohl lokal als auch global abdeckt, fahren?
Ja, also prinzipiell muss ich mir natürlich erstmal Gedanken machen, wie ist mein Product-Market-Fit dann auch außerhalb jetzt beispielsweise Deutschlands. Wenn ich jetzt das Thema Datenschutz angehe, dann kann ich das halt nicht weltweit machen. Ja, Datenschutz-Software habe, dann ist sie relativ begrenzt auf die DSGVO. Aber klar, mit einem Searchmetrics kann ich halt global gehen. Mit einer Cloud-Software kann ich das auch tun, etc. Und da macht es natürlich extrem Sinn, weil natürlich die Grenzkosten mit jedem Nutzer steigen, sinken im Endeffekt und der Nutzen steigt. Und meines Erachtens ist es ja halt gerade bei der Software super trivial. Ich brauche keine Teams vor Ort, ich brauche keinen Versand, ich habe irgendwie überhaupt kein Problem mit der Abwicklung. Ich kann einfach eine Datei oder ein paar Login-Credentials rüberschicken und bin fertig damit. Das ist halt super trivial. Das Einzige, was man halt eben klarstellen muss, ist halt eben, dass der Content gut transferiert wird in die anderen Länder. Und das ist halt eben nicht einfach nur eine plumpe Übersetzung des Contents mit DeepL oder ChatGPT ist, sondern dass man halt da dann doch nochmal investiert und sagt, okay, ich mache eine Keyword-Recherche für den Markt. Ich nehme vielleicht die Vorlage des Contents, weil ich sage, hey, ja, die Story an sich passt, aber ich muss es halt auch wieder nochmal lokal adaptieren. Also so ganz ohne Manpower, Womenpower, wie auch immer, ist es nicht machbar. Trotzdem bin ich natürlich prädestiniert dafür, zu expandieren, zu skalieren auf dem globalen Markt, weil ich halt einfach eben vor Ort keinen Vertrieb, keine Logistik etc. brauche.
Ja, und die Margen sind so unglaublich hoch bei Software, weil du halt wenig Maintenance-Kosten hast. Also natürlich Entwicklungskosten und so weiter, aber wie gesagt, die Pakete, die da verkauft werden, das ist schon echt eine krasse Marge. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man eine gute Idee hat und ein Problem löst, was Nutzer heutzutage haben.
Absolut.
Ich danke dir, Uwe, fürs Gespräch, war super aufschlussreich. Hoffe, wir sehen uns ja auf jeden Fall in Salzburg. Ich hoffe auch, wir sehen vielleicht einige der Zuhörerinnen auch in Salzburg. Könnt uns gerne ansprechen. Ansonsten bleibt mir nur, dir einen schönen Tag zu wünschen. Euch vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.